Entdecke Schweden zusammen mit Elchkuss. Hey, hey San och Gummodern, zu einer weiteren Folge von Elchkuss, dem Podcast für Schweden. Mein Name ist Jo und ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Wir werden uns heute wieder mit der Geschichte Schwedens beschäftigen. Die Geschichte Schwedens ist, finde ich zumindest, unglaublich spannend und wenn man die Geschichte auch versteht, dann ja, versteht man auch vieles, was heute Schweden ausmacht. Das kann zum Beispiel der schwedische Wohlfahrtsstaat sein, der zumindest in Ansätzen noch da ist. Das kann aber auch Verständnis für die Monarchie sein, warum die Monarchie so fest verankert ist. Es kann deutlich werden, warum wir in Finnland so viele schwedische Spuren haben und so weiter und so fort. Also mit der Geschichte kann man vieles des heutigen Schwedens verstehen und darüber hinaus ist die schwedische Geschichte einfach sehr, sehr, sehr spannend. Es gibt wirklich viele Intrigen, Morde, Kriege, aber auch schöne Geschichten, tolle Geschichten, wo man sich denkt so, wow, was sind das für spannende Menschen, für interessante Menschen, für mutige Menschen und all das ist in der schwedischen Geschichte eben vorhanden. Wir haben ganz früh angefangen mit der ersten Folge über die schwedische Geschichte. Da ging es darum, wie sich eigentlich das Land geformt hat. Da ging es um die skandinavische Landhebung beispielsweise. Auch etwas, was wir bis heute noch an einzelnen Orten zumindest ein paar Millimeter im Jahr haben, dass sie das Land noch hebt, weil die Gletscher mittlerweile weg sind. Und dann ging es über die Bronzezeit, die Eisenzeit, die Zeit der Wikinger, ins Mittelalter, ins schwedische Mittelalter, das zunächst mal enorm blutig ist. In Schweden, da überleben die Könige oftmals nicht lange, so im 11., 12. Jahrhundert vor allen Dingen. Da gibt es mehrere Herrschergeschlechter, Herrscherfamilien, die um den Thron konkurrieren. Und, das haben wir auch gesehen in einer früheren Folge, es geht auch ganz viel um Brüderstreitigkeiten, Brüder, die um den Thron konkurrieren. Und ja, das führt dazu, dass es eben viele Könige gibt, die eines unnatürlichen Todes sterben und die auch sehr früh sterben, die dann nach ein paar Jahren wieder vom Thron vertrieben werden oder verdrängt werden. Dennoch ging es im Hochmittelalter, also so ab ungefähr 1000, für Schweden aufwärts, auch wenn es politisch, also auf der höchsten Ebene der Könige, oftmals ziemlich chaotisch war, dennoch ging es aufwärts. Die Städte entwickelten sich, Erfindungen effektivierten den Ackerbau oder die Landwirtschaft und die Bevölkerung nahm zu. Das Hochmittelalter war nicht nur, aber auch in Schweden eine Phase des Aufschwungs. Aber das ist überall, also auch im heutigen Deutschland. Ganz, ganz viele Städte, die wir heute in Deutschland haben, die sind in dieser Phase entstanden. Da wurden unfassbar viele Städte gegründet. Der Handel, der blühte regelrecht auf. Die Hanse hatte so ihre große Phase, die begann dort. Und das heißt, das Hochmittelalter, da müssen wir auch ein bisschen wegkommen von diesem Bild des düsteren, des finsteren Mittelalters, wo alles ganz, ganz schrecklich war. Nein, so war es eben nicht, sondern gerade eben diese Phase ab 1000 bis ungefähr 1300 in Schweden zumindest, das war eine Phase des Aufschwungs, der Blüte. Doch dann nahm dieser Aufschwung ein sehr, sehr jähes Ende, als die Pest über Europa einbrach. Und darüber soll es heute gehen, um die Pest. Und da wir die Geschichte Schwedens immer an einzelne Orte knüpfen, wo man sagt, okay, wo in Schweden kann man vielleicht auch dieser Geschichte noch so ein bisschen nachgehen? Wenn du in Schweden unterwegs bist, wo findest du dann noch etwas, was von dieser Geschichte, die ich dir heute erzähle, zeugt? Das ist bei der Pest sehr, sehr schwierig, weil die Pest einerseits überall gewütet hat und deswegen auch alle Landstriche betroffen waren. Und zum anderen, weil man nicht so ganz klar sagen kann, okay, hier, da sieht man irgendwie ein Gebäude oder da ist irgendetwas ganz Konkretes passiert. Aber es gibt dann doch einen Ort, den man mit der Pest verknüpfen kann in Schweden. Und das ist Lödöse. Lödöse, noch nie gehört. Das macht nichts. Das ist auch ein sehr, sehr kleiner Ort. Ich erzähle später noch ein bisschen mehr darüber, was man in Lödöse heute noch sehen und machen kann und was das mit der Pest zu tun hat. Ja, starten wir und wandern zurück ins Schweden des ausgehenden Hochmittelalters. Musik. Ich habe es eingangs gesagt, im Hochmittelalter erlebte Schweden einen Aufschwung. Zwischen 1000 und ungefähr 1300 verdreifachte sich die Bevölkerung. Und das, obwohl die Kindersterblichkeit nach wie vor sehr, sehr hoch war, obwohl es Missernten, Kriege gab, all das gab es nach wie vor. Aber entscheidend war, dass das Klima relativ mild war. Und gleichzeitig gab es eben mehrere Fortschritte in der Landwirtschaft, mehrere Erfindungen, die so die Landwirtschaft ein bisschen effektivierten. Und das in Kombination mit einem günstigen Klima, wo einfach das Getreide gut und schnell wuchs, das führte eben dazu, dass mehr Nahrungsmittel produziert werden konnten und eben ganz einfach die Menschen mehr zu essen hatten. Und deswegen konnten eigentlich auch mehr Menschen versorgt werden. Das heißt, die Bevölkerung konnte wachsen. Irgendwann jedoch war ein Level erreicht, auf dem die Bevölkerung gerade so versorgt werden konnte. Bei guter Ernte. Gab es ein Jahr mit schlechter Ernte, da führte das konsequent zu Hungersnöten, zu Tod, weil dann eben nicht mehr die gesamte Bevölkerung ausreichend versorgt werden konnte und die Landwirtschaft eben dann irgendwann auch keine weiteren Fortschritte mehr machte. Das heißt, man hatte irgend so ein Level, wo man sagt, okay, jetzt, wenn wir jetzt eben alle Felder, die wir haben, wenn wir die bepflanzen, wenn das eine gute Ernte wird, so viele Menschen, die können versorgt werden, aber mehr eben auch nicht. Das gab da so einen Stopp in der Bevölkerungsentwicklung. Und das Problem war eben, sobald es mal irgendwie eine kleine Missernte gab, hieß das, es können nicht mehr alle Menschen versorgt werden. Menschen werden hungern, Menschen werden sterben. Und genau das passiert im beginnenden 14. Jahrhundert. Das Klima verändert sich. Es wird kühler, es wird kälter, die Ernten werden kleiner und die Missernten werden häufiger. Und das führt eben dazu, dass immer öfter Hunger herrscht. Es Unruhen gibt, auch politische Unruhen gibt. Die Menschen werden unruhig, werden es kommt zu kleinen Aufständen, die werden zwar niedergeschlagen, aber dennoch, es wird unruhig. Doch das ist nichts im Vergleich zu dem, was noch kommen wird. In der Mitte des 14. Jahrhunderts, in den Jahren 1350 und 1351, kommt die Pest nach Schweden. Im Schwedischen wird sie Digerdöden genannt, der große Tod. Also oftmals in Deutschen heißt er eher der schwarze Tod, auch ein sehr treffender Name, aber auch Digerdöden ist ein sehr treffender Name, denn die Krankheit bringt wahrlich großen Tod mit sich. Sie rafft einen Großteil der Bevölkerung im Nu dahin. Manche sprechen von bis zu 2/3 der Bevölkerung, die durch die Pest gestorben seien. Der Ursprung der Pestkrankheit, der findet sich irgendwo in Asien. Eigentlich ist es eine Krankheit der Pesterreger, der Ratten befällt. Aber über den Rattenfloh kann sie eben auch auf den Menschen übertragen werden. Dort, wo die hygienischen Zustände nicht ideal sind und dann eben auch viele Ratten da sind und wo sich viele Menschen tummeln, da kann sich die Pest ideal ausbreiten. Deswegen sind Städte, mittelalterliche Städte, wo eben die Hygiene nicht so richtig toll ist und wo ganz, ganz viele Menschen zusammen sind auf engem Raum, das ist ein Paradies für die Erreger. Und da wütet die Pest oftmals ganz besonders, aber auch den ländlichen Raum verschont sie nicht. Die große Pestepidemie, die Europa Mitte des 14. Jahrhunderts heimsucht, ist ganz gewiss nicht die erste und auch nicht die letzte. Es gab viele Pestepidemien schon davor und es wird auch immer noch bis ins 17. Jahrhundert hinein und ins 18. Jahrhundert hinein wird es noch Pestepidemien geben, aber die sind oft kleiner, begrenzter, eher lokal. Und keine war so schlimm wie die in der Mitte des 14. Jahrhunderts. Wahrscheinlich gelangt der Erreger über die Seidenstraße von Asien nach Europa. Zunächst im Jahr 1347 in die heutige Türkei, also dort kommt ja auch die Seidenstraße nach Europa eben und dann von dort nach Sizilien, Korsika, Marseille, dorthin eben, wo die Händler mit ihren Schiffen aus dem Osten reisen. Und einmal in Europa Fuß gefasst, breitet sich die Pest rasend schnell auf dem ganzen Kontinent aus. 1349, da wütet sie im heutigen Deutschland, verheerend, und ein Jahr später erreicht sie dann auch den Norden. Wir wissen nicht allzu viel darüber, wo die Pest in Schweden besonders brutal zuschlug, auch nicht, wie die Menschen damit umgingen, welche Orte vielleicht auch verschont wurden. All das wissen wir nicht, denn es gibt ganz, ganz, ganz wenige Quellen über die Pest. Eine wichtige Quelle ist aber erhalten und die ist von König Magnus Eriksson verfasst worden. Er befindet sich im Jahr 1349 gerade in Lödösee. Es ist ganz im Westen des Schwedischen Reiches, einige Kilometer nördlich des heutigen Göteborgs. Das gibt es zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dafür gibt es aber eben Lödösee. Lödösee ist eine bedeutende Stadt, ein Außenposten Schwedens. Auf der anderen Seite des Jüterelfs, des großen Flusses, der hier vom Vänern hinab ins Kattegat, ins Meer fließt, auf der anderen Seite des Flusses, da liegt schon Norwegen und weiter im Süden beginnt Dänemark. Norwegen ist zu der Zeit mit Dänemark fest alliiert. Das heißt, man ist hier eben Dänemark-Norwegen ganz, ganz nah. Und Norwegen beherrscht gesamt Bohuslän und Dänemark gesamt Halland bis hinunter nach Süden. Das heißt, die komplette Küste im Westen. Nur über den Fluss Jüterelv hat Schweden Zugang zum Kattegat und damit zur Nordsee. Das ist der einzige Zugang. Und dementsprechend bedeutend ist Lüdesee mit seinem Hafen und seinen Märkten. Hier werden eben Waren verschifft. Hier treffen sich ganz, ganz viele Händler. Ein ganz, ganz wichtiger Ort. Heute ist aber von diesem frühen Glanz gar nichts mehr zu sehen. Vielleicht warst du mal in Lüdesee. Das ist wirklich ein kleines Nest, ein kleines Kaff. Es gibt es noch, aber es ist wirklich sehr unbedeutend. Es hat heute weniger Einwohner als im Mittelalter. Das heißt schon einiges. Der Ort liegt so auf halber Strecke zwischen Göteborg und Trollhättan, aber man übersieht ihn schnell, wenn man auf der Autobahn daran vorbeifährt. Wahrscheinlich bist du schon mal dran vorbeigefahren und hast ihn einfach nicht wahrgenommen. Archäologisch ist aber Lüdesee von höchstem Interesse. Hier wurden enorm viele Funde gemacht, die nachweisen, dass die Ortschaft bereits im 11. Jahrhundert existierte. Manche der Funde, die befinden sich heute in Stockholm, viele sind aber auch im Lüdesee-Museum zu sehen. Das ist der einzige Ort, an dem die Bedeutung Lüdesees noch erfahren werden kann. Es liegt etwas nördlich der Ortschaft und ja, der Bau ist eigentlich ganz interessant. Das ist ein ziemlich mächtiger Bau des Museums und der imitiert so einen mittelalterlichen Bau. Und im Museum, da gibt es Ausstellungen zur Stadt, zum Leben im Mittelalter. Das ist sehr spannend, sehr interessant, wer sich dafür interessiert. Aber es gibt auch eine Ausstellung zur Bedeutung der Seefahrt und des Hafens bis heute. Und hier findest du auch so kleine Miniaturnachbauten, wie Lüdesee im Mittelalter ausgesehen haben könnte. Was man so glaubt aufgrund der archäologischen Spuren. Das konnte so rekonstruiert werden. Man hat vor allen Dingen die Holzpfeiler, die noch in der Erde sind. Daran kann man so ein bisschen erkennen, okay, hier muss ein Haus gestanden haben. Das war ungefähr so und so groß. Und so kann man das so in etwa rekonstruieren. Ja, wenn man dann so einen Nachbau betrachtet, da drängt sich ein Gedankenspiel auf. Heute sind Stockholm, Göteborg und Malmö die größten Städte in Schweden. Aber es hätte auch ganz anders sein können. Gewiss, es ist kontrafaktische Geschichtsschreibung, dieses Was wäre wenn. Und es bringt im ersten Moment auch nichts. Aber es ist dann auch manchmal reizvoll, solche Geschichten zu durchdenken. Denn wenn die Geschichte an bestimmten Zeitpunkten anders verlaufen wäre, dann stünden jetzt vielleicht ganz andere Städtenamen auf der Landkarte. Vielleicht Uppåkra in Skåne, ein Ort, von dem wir fast gar nichts wissen, nicht einmal den ursprünglichen Namen. Dieser Ort wurde in keiner Quelle erwähnt. Wir wissen nur, dass in der Zeit zwischen 100 und 1000, also im gesamten ersten nachchristlichen Jahrtausend, ein großes Zentrum gewesen sein muss. Er verschwand dann irgendwann. Wir wissen es nicht, warum. Oder vielleicht stünde Birka auf der Landkarte. Die Stadt aus der Wikingerzeit. Über die gab es ja auch schon mal eine Folge hier in dieser Serie über die Geschichte Schwedens. Birka wurde dann aber zugunsten von Sigtuna aufgegeben. Und auch Sigtuna könnte auf dieser Liste stehen, der großen, der wichtigen Städte des heutigen Schwedens. Aber Sigtuna konnte irgendwann mal der Konkurrenz aus Uppsala nichts mehr entgegensetzen. Das sind alles solche Orte, die könnten heute groß sein. Sie waren schon wichtig, die waren bedeutend. Da gab es Göteborg noch nicht, da gab es Malmö noch nicht, da gab es nicht einmal Stockholm. Da waren diese Städte schon groß. Oder eben auch Lüdesee im Westen des Reiches. Aber die Geschichte entwickelt sich nun mal so, wie sie es eben tat. Die Bohus-Festung, die liegt etwas weiter flussabwärts am Jüterelv, die begann irgendwann mal Zölle zu erheben. Und das hat den Handelsverkehr stark verringert. Das Grenzgebiet, ich habe es vorhin schon gesagt, direkt auf der anderen Seite liegt Norwegen, bis weit im Süden Dänemark. Dieses Grenzgebiet, das war immer wieder heftig umkämpft und auch das setzt natürlich der Stadt zu. Und schließlich verschlammte auch noch der Hafen. Und damit war es dann vorbei. Man wollte den Ort aber nicht gänzlich aufgeben. 1473 wurden die Bewohner weiter im Süden neu angesiedelt in Nya Lüdesee. Und das lag dort, wo sich heute der Stadtteil von Göteborg, Gamlestaden, befindet. Und somit, das könnte man so sagen, das machen auch manche, ist Lüdesee der Vorfahre von Göteborg. Kleiner Exkurs über Lüdesee und was wäre, wenn? Welche Städte hätten noch groß sein können? Aber wir wollen zurück ins Jahr 1349. Denn hier in Lüdesee, wo Norwegen nicht weit ist, da erhält König Magnus Eriksson Nachricht, wie sich die Pest im Nachbarreich ausbreitet. Und er schreibt daraufhin einen Brief an das Stift von Linköping. Und dieser Brief ist eben erhalten. Und darin sagt er, dass die Krankheit, Zitat, so starkeliger er at uten all sjukdom fara folket ned alt på en gång och dör. Die Krankheit sei also so heftig, dass die Menschen, obwohl sie zuvor vollkommen gesund waren, uten sjukdom, also ohne Krankheit waren, dass sie einfach umfallen und sterben. Und diese Geschichten hört er aus Norwegen. Ja, deswegen schreibt er an das Stift von Linköping, was soll man also tun, gemäß des Königs? Der König rät in dem Brief zu beten, Geld an die Kirche zu spenden und zu fasten. Ja, selbst wenn die Menschen dem königlichen Rat gefolgt sind, es hat nicht geholfen, kann man sich leicht vorstellen. Ein Jahr später erreicht die Pest zunächst Westschweden, 1351 sucht sie auch den Osten und den Norden des Reiches heim. Und es werden viele, viele, viele Menschen sterben. Das Problem ist, dass die Menschen nicht wussten, wie die Krankheit übertragen wird. Sie wussten eben nicht, dass es über die Rattenflöhe kommt. Hätten sie es gewusst, dann hätten sie sich von den Ratten fernhalten können, dann hätte man dem irgendwie begegnen können. Aber so war man sich dessen eben nicht bewusst. Und es gab verschiedene Überlegungen, dass sie die Krankheit über die Luft verbreitet, wie auch immer. Man hat dann verschiedene Dinge versucht, aber das meiste half eben nicht. Überall im Land, da stecken sich die Menschen an. Manche mit der Beulenpest, dann kann man zumindest noch ein bisschen hoffen. Bei der Beulenpest, da bildet sich auf den Körpern der Erkrankten große Beulen, teilweise groß wie Äpfel, und die werden schwarz vom Blut. Die Wahrscheinlichkeit, dass man diese Beulenpest nicht überlebt, die liegt bei 50-80%. Also die Aussichten aufs Überleben sind nicht allzu groß. Andererseits, es gibt immerhin noch diese Aussicht. Wer an der Blut- oder der Lungenpest erkrankt, der hat eigentlich gar keine Chance. Hier sterben so gut wie alle 100% Sterblichkeit. Dabei kommen die Erkrankten meist hohes Fieber und die Lymphknoten schwellen an. Innere Blutungen sorgen für schwarz-blaue Flecken auf der Haut und daher auch der Beiname schwarzer Tod, wie man es häufig ja auch sagt über die Pest. Die Menschen mit Lungenpest, die bekommen kaum mehr Atem, Husten, Blut. Der Tod, der tritt nach 3 bis 5 Tagen ein. Manche überleben nicht einmal den ersten Tag. Die Krankheit nimmt ein apokalyptisches Ausmaß an. In Europa, das konnte man so einigermaßen hochrechnen, sterben 1 bis 2 Drittel der Bevölkerung. Wobei die regionalen Unterschiede groß sind. Es gibt manche Gebiete, zum Beispiel in Polen, da wütet die Pest eigentlich so gut wie gar nicht. Und dann gibt es andere Regionen, da sind eben 2 Drittel der Bevölkerung gestorben. Und das ist unfassbar viel, wenn man sich auch überlegt, bei der Corona-Epidemie. Da sind ja auch viele Menschen gestorben, aber es war nur letztendlich ein kleiner Bruchteil der Gesamtbevölkerung. Und wenn wirklich 2 Drittel der Bevölkerung stirbt, das ist so unvorstellbar viel. Wie die Zahlen in Schweden genau aussehen, da kann man auch nur Vermutungen anstellen, aber man nimmt an, dass es auch in diesem Dreh rum ist, 1 Drittel bis 2 Drittel der Bevölkerung. Man weiß nicht genau, wie viele an der Pest gestorben sind. Man weiß aber, dass in dem Gebiet, das quasi die heutigen schwedischen Staatsgrenzen umfasst, also ohne Finnland beispielsweise, aber mit Jämtland und auch im Norden, da lebten um 1300, also vor der Pestepidemie, ungefähr 1 Million Menschen. Auch wenige, aber es waren immerhin 1 Million Menschen. 100 Jahre später, also um 1400, sind es noch 350.000. Das heißt, es ist ein enormer Rückgang um fast 2 Drittel. Und das liegt nicht nur an der Pest, sondern auch an den schwierigen klimatischen Bedingungen, an den Hungersnöten in der Folge, aber doch eben zu einem ganz, ganz großen Teil am Digerdöden. Erst Mitte des 17. Jahrhunderts wird Schweden wieder mehr als 1 Million Einwohner haben. Das heißt, es dauert unglaublich lange, bis sich die Bevölkerung davon erholt hat. Neben den vielen Toten, da wirkt sich die Pest massiv auf die Gesellschaft aus. Es gibt leider auf Gotland gibt es Quellen, dass man auch hier den Juden vorgeworfen hat, sie hätten die Brunnen vergiftet beispielsweise, obwohl es auf Gotland überhaupt gar keine Juden gab zu diesem Zeitpunkt. Da sieht man auch, wie irre Antisemitismus manchmal sein kann, dass selbst dort, wo es gar keine Juden gibt, man ihnen trotzdem den Vorwurf macht, sie hätten die Brunnen vergiftet. Aber es gibt auch positive Auswirkungen. Oder ja, positiv, das klingt immer sehr, sehr schwierig im Zusammenhang mit der Pest. Aber es war auch so, dass viele Felder öde lagen. Die konnten nicht mehr bewirtschaftet werden, weil die Besitzer eben gestorben sind. Ja, ganze Ortschaften sind verlassen. Und das bringt eben auch Vorteile mit sich, denn das Land wird deutlich billiger. Die Überlebenden, die können sich also mehr Land aneignen und dies dann nun bewirtschaften. Man hat jetzt sogar auch mehr Fläche für Viehwirtschaft. Das war vorher wirklich ein großer, großer Luxus, denn eigentlich die Fläche, die man hatte, die Ackerfläche, das musste man eigentlich für Getreide nutzen. Ansonsten kam man nicht über die Runden. Und jetzt hat man mehr Land, kann also auch gewisse Felder für die Viehwirtschaft nutzen. Der Fleischkonsum und die Milchprodukte, die nehmen in der Zeit nach der Pestwelle spürbar zu. Und das ist eben eine Folge der Pestwelle. Das heißt, die Ernährung wird plötzlich abwechslungsreicher. Auch für die einfachen Menschen. Und die Bauern und auch die Arbeiter in den Städten, die können zudem höhere Löhne fordern oder niedrige Abgaben bei den Bauern, weil die Konkurrenz eben ausbleibt. Das heißt, die haben mehr Druckmittel, die können stärker auftreten. Das heißt, so verheerend und fürchterlich die Pest also gewesen sein mag, für die Überlebenden hat sie durchaus auch Vorteile mit sich gebracht. Aber dennoch, die Pest war ein brutaler Einschnitt. Die Bevölkerungszahlen, ich habe es vorhin gesagt, gingen rapide nach unten. Seitdem aber, seit der Mitte des 14. Jahrhunderts, da steigen sie wieder kontinuierlich an. Erst ganz, ganz langsam. 1650 überschreitet die Zahl wieder die Millionengrenze. Um 1900 werden bereits 5 Millionen Schweden gezählt. Und heute, Stand 2024, sind es etwas mehr als 10,5 Millionen. Lüdesees Anteil daran, ja, der ist verschwindend gering. Der Ort zählt gerade einmal 1871 Einwohner, Stand 2020. Ja, also Lüdesee ist nicht mehr das, was es mal war, aber im Lüdesee-Museum, da kannst du dich auf die Spuren der Geschichte Lüdesees machen und eben in dieser Region in Westschweden so ein bisschen eintauchen, die wirklich spannend ist. Gerade dieses Gebiet rund um Göteborg, weil es eben so umstritten, umkämpft war, weil es für Schweden so wichtig war, weil es der einzige Zugang zum Kattegat war. Und das kann man hier im Lüdesee-Museum, das kann man auch auf der Bohus-Festung etwas weiter im Süden machen. Das sind wirklich spannende Orte, an denen Geschichte erfahrbar wird. Ja, das war Schweden hat die Pest im Jahr 1350, 1351. Ein kleiner Streifzug durch die Geschichte, der 9. Teil in dieser Serie. Ich freue mich, dass du dabei warst. Wünsche dir nun eine wunderschöne Woche. Hade so brau. Ja. Elchkuss, der Podcast für Schweden.